Das Ziel in Österreich ist, dass wir drei Ebenen mit Drohnen abdecken. Das ist also einmal die Ebene der Brigade, die Ebene des Bataillons und die Ebene der Kompanie und Zugsebene drunter. Die Gefechtsdrohne ist eigentlich ein Mittel für den Aufklärer oder für den Soldaten, sich rasch einen Überblick um seine Umgebung zu beschaffen, wobei dieser Blick in die Umgebung jetzt dann auch relativ unabhängig von Hindernissen ist. Mit dem Feldstecher sehe ich halt nur bis zum nächsten Baum und kann nicht durchschauen. Mit der Drohne kann ich dann schon drüber fliegen und auch dahinter schauen. Wir befinden uns halt jetzt gerade in dem Schritt aus meiner Sicht, dass wir dieses Beobachtungssystem, dieses Aufklärungssystem aufbauen sollten. Wir haben die Artillerie, wir haben Granatwerfer, wir können also dann auch den nächsten Schritt gehen, dass wir sagen, wir können jetzt Wirkung ins Ziel bringen, gesteuert und kontrolliert.
Militär aktuell, der Podcast zu Militär und Sicherheit.
Ob Aufklärung, Geländeerkundung oder Gefechtsfeldbeobachtung, der Blick von oben ist unverzichtbar. Drohnen sind ja aus Streitkräften nicht mehr wegzudenken und so hat auch das österreichische Bundesheer begonnen, Drohnen im großen Stil anzuschaffen und bildet auch schon seit einiger Zeit Piloten bzw. Operatoren dafür aus. In dieser Episode des Militär aktuell Podcasts sprechen wir mit dem Mann, der die Drohnenausbildung im österreichischen Bundesheer maßgeblich geformt hat. Willkommen am Podcast, Oberstleutnant Hartmut Ziegler.
Grüß Gott.
Herr Oberstleutnant, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wir sitzen hier in einer Mannschaftsunterkunft in der Bolfras-Kaserne in Mistelbach, wo derzeit auch ein Drohnenoperatorenkurs stattfindet. Mein Name ist Stefan Tesch, ich darf diese Podcast-Folge moderieren und zu Beginn darf ich euch, liebe Zuhörer, unseren Interviewgast vorstellen. Oberstleutnant Hartmut Ziegler ist 2004 ausgemustert als Feuerleitoffizier, 2004 bis 2008 diverse Funktionen auf Ebene Panzerhaubitzbatterie im PZAB 9 in der Martinek-Kaserne ausgeübt. 2008 bis 2010 war er Anforderungsmanager des Führungsinformationssystems Phoenix. 2010 bis 2013 Lehroffizier an der Heerestruppenschule Institut Artillerie und seit 2013 ebenso an der Heerestruppenschule in der Grundlagenabteilung Referat Aufklärung. Ja, und da hat er schon einige Stationen auch durchlaufen. Er ist Fluglehrer und Systempilot an der Drohne Tracker. Er hat 2014 bei der Deutschen Bundeswehr die Ausbildung zum Flugsicherheitsoffizier gemacht, war 2020 Erprobungsleiter Drohneneinsatz im Kosovo und seit einem Jahr Hauptverantwortlicher für die Einführung der Drohne auf gefechtstechnischer Ebene, so der richtige Ausdruck. Ja, Herr Oberstleutnant, das ist ein Leben für das Drohnenfliegen, könnte man fast sagen. Was ist Ihre Leidenschaft dazu, ganz kurz?
Die Leidenschaft und gleichzeitig die Herausforderung hinsichtlich Drohnen ist ja, in den Luftraum vorzustoßen als Direktion 1, ja, wo wir eigentlich sehr zweidimensional, landaffin unterwegs sind. Und ich kenne das ja aus der Zeit, aus der Artillerie schon, wo wir die dritte Dimension immer mitbeurteilen mussten und auch dort koordinierende Maßnahmen tun mussten oder durchführen mussten. Und genauso ist es jetzt bei den Drohnen natürlich die Faszination, hier auch im zivilen Luftraum Drohnen zu betreiben, mit ganz anderen Stellen im Bundesheer zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Und vor allem auch natürlich bei so einer Einführung dabei zu sein, ja, von Anfang an, ist natürlich ein großer Motivator.
Jetzt steht demnächst die Einführung einer gefechtstechnischen Drohne im Bundesheer bevor. Seit einem Jahr, wie schon gehört, sind Sie ja maßgeblich daran beteiligt, Drohnenpiloten, Drohnenoperatoren, sagt man dazu, auszubilden. Was ist denn Ihr erstes Zwischenfazit? 100 Leute, glaube ich, sind da schon ausgebildet worden, auch Soldaten aus der Miliz. Was kann man dazu schon sagen, wie ist gelaufen?
Ja, also vor einem guten Jahr kam der Auftrag der Frau Bundesminister, sie wünscht, dass bis Ende 2024 in jedem Bataillon eine Gefechtstechnikdrohne fliegt. Und ich begann also da im November 2023 mit den Planungen und es war also relativ schnell klar, wir müssen mit der Bedienerschulung beginnen. Die Drohnenbediener brauchen eine Ausbildung, eine zertifizierte, die mit einer kommissionellen Prüfung abgeschlossen wird, ähnlich wie eine Führerscheinprüfung, und müssen also lernen, da in der dritten Dimension zu arbeiten und Drohnen einzusetzen. Die Herausforderung war dann, wie machen wir die Ausbildung ohne Drohnen? Und da war also die Lösung dann die, dass wir Übungsdrohnen beschafft haben oder beschaffen ließen, mit denen wir jetzt ausbilden. Wir haben da 10 Stück bekommen und haben dann also Fluglehrer daran ausgebildet, weil alleine kann ich auch nicht alles machen. Und mit diesen Fluglehrern und diesen Übungsdrohnen haben wir jetzt also bis jetzt aktuell 59 geprüfte Drohnenbediener ausgebildet. Einen Stock tiefer sitzen gerade 25, die weiter ausgebildet oder die auch ausgebildet werden. Und mit Jänner kommen wir dann also auf knapp über 100 Drohnenbediener. Das heißt, wir haben dann in jedem Verband, wenn alle die Prüfung bestehen, 2 Drohnenbediener ausgebildet und damit unseren Auftrag eigentlich erfüllt. Und die Beschaffung der Drohnen, dieser gefestigten Drohnen, läuft gerade. Wir stehen kurz vor einer Vertragserstellung und vor der Entscheidung für einen Hersteller. Und ich rechne damit, dass Anfang im ersten Quartal 2025 diese Drohnen nach Österreich kommen werden. Und ich bin guter Dinge, dass wir die Ausbildung dann dezentral in den Verbänden durchführen können.
Was die Gefechtstechnik-Drohne genau ist, dazu unterhalten wir uns dann später noch. Aber zuerst noch ein paar Worte zum Kurs, zum Operatorenkurs. Wie lange dauert der? Was lernt man denn da alles genau?
Also in der Grundschulung, die wir jetzt hier machen, an der Übungsdrohne, sind wir natürlich sehr eingeschränkt, weil diese Übungsdrohne durch die schlechteren Sensoren und die kleinere Bauweise nicht so viel kann, wie wir da rechnen, dass diese Gefechtstechnik-Drohne dann können wird. Die Ausbildung dauert jetzt 2 Wochen, ist immer aufgeteilt in einen Theorieblock und einen Praxisblock. Also die Schüler sitzen im Lehrsaal, werden unterrichtet in theoretischen Themen wie Luftfahrtrecht, Aerodynamik, Meteorologie, die militärischen Bestimmungen des Drohnenbetriebs. Wir machen auch einen Unterricht über den Einsatz der Sensorik. Also ein buntes Wissensspektrum, das da aufgebaut wird bei den Bedienen, und am Nachmittag oder wenn das Wetter halt es zulässt, sehen wir dann draußen am Übungsplatz in Mistelbach und fliegen dort mit den Drohnen, um die Flugpraxis zu lernen. Die Herausforderung ist nämlich die, die Bediener werden ausgebildet, um die Drohne jetzt einmal im Sichtbereich zu fliegen. Das heißt, sie dürfen also mit der Drohne so weit wegfliegen, wie sie die Fluglage der Drohne im Raum mit freiem Auge einschätzen können. Der Hintergrund ist der, dass dieser Betrieb dann im freien Luftraum eigentlich überall möglich ist, ohne große Anmeldeprozedere. Allerdings muss der Drohnenbediener halt auch auftretenden Hindernissen sofort ausweichen können. Also wenn ein Notarzt-Hubschrauber zum Beispiel auftaucht, dann muss der Drohnenbediener rasch die Drohne in einen sicheren Bereich lenken können oder landen können, ohne die Drohne zu beschädigen. Und da sind schon entsprechende Fähigkeiten erforderlich, die der Drohnenbediener lernen muss, dass er die Drohne also da nicht in die falsche Richtung dann steuert und das die Situation verschlimmert als erleichtert. Und das ist eigentlich die Herausforderung jetzt beim ersten Kurs. Bei den gefechtlichen Drohnen planen wir dann noch einen zweiten Kurs, einen aufbauenden Kurs zum Einsatzbediener, wo er dann lernt, in einem militärischen Luftraum auf einem militärischen Übungsplatz auch außerhalb der Sicht zu fliegen, weil natürlich unser Anspruch ist, die Drohne auch so betreiben zu können, wie wir es im Einsatz brauchen. Und wenn eine Drohne 3, 4, 5 Kilometer weit fliegen kann, dann wollen wir das halt auch ausnutzen. Ja.
Können Sie uns noch ein bisschen einen Einblick geben, wo haben Sie sich orientiert, wie Sie die Ausbildung zum Drohnenbediener, Drohnenoperator konzipiert haben?
Ja, das war eigentlich gar nicht so einfach, wie man glauben möchte. Es sind da auch andere Armeen ziemlich am Anfang erst, das strukturiert aufzubauen. Wir haben uns natürlich sehr an der Austro-Kontrolle orientiert, vor allem im Hinblick auf den Betrieb im freien Luftraum, weil wir da den zivilen Bestimmungen ja auch unterworfen sind, so wie die Polizei auch und andere Einsatzorganisationen. Wir haben einen umfangreichen Erfahrungsschatz aus der Zeit mit dem Trecker. Wir haben auch aus der Zeit mit dem Trecker immer wieder Kontakt gehabt zur französischen Armee, die auch schon seit längerem kleinere Drohnen einsetzt, die uns da wertvolle Inputs indirekt geliefert hat, einfach durch Beobachtungen, ab und immer auch von diversen Facebook-Seiten der französischen Streitkräfte, wo man immer wieder Einblick kriegt in die Ausbildung, wie das dort läuft. Das hat sehr geholfen. Und natürlich schauen wir auch nach in die Ukraine, weil sich da momentan sehr viel tut und man da auch die eine oder andere Ableitung für den Einsatz von solchen Drohnen, wie das in Zukunft ausschauen kann, ziehen kann. Ja.
Auf den internationalen Einsatz von Drohnen kommen wir dann später eh auch noch zu sprechen. Noch ein letzter Satz vielleicht zum Kurs. Wenn ich den absolviert habe, dann gehe ich einfach gesagt mit einem Drohnenschein nach Hause. Den kann ich zivil vielleicht auch nutzen, oder?
Momentan noch nicht. Also wir wissen, dass wir eigentlich gleich gut, wenn nicht sogar mehr ausbilden als zivil gefordert ist. Wir sprechen mit der Austro-Control und versuchen, oder es wäre natürlich ein Ziel, diese militärische Ausbildung auch zivil anrechnen zu lassen. Und ich bin guter Dinge, dass wir das schaffen werden.
Wir haben jetzt schon Begriffe gehört wie die Tracker-Drohne, die Gefechtstechnik-Drohne. Machen wir ein bisschen eine Begriffsbestimmung. Die Tracker-Drohne, die gibt es ja schon seit 2014 im Bundesheer. Kennt man aus diesen Fotos vielleicht, wo sie händisch gestartet wird. Ja, ich glaube, die gibt es nicht mehr allzu lange.
Ja, also wir haben den Tracker also 2013 bekommen, sehen erst jetzt eigentlich, wo wir uns schon langsam um die Nachfolge bemühen müssen, wie gut dieses System eigentlich war, wie fortschrittlich die Techniken und Fähigkeiten dieses Systems waren. Es ist also zum Beispiel im Bereich der Simulation ein Riesenthema momentan, weil wenige Hersteller so einen guten Simulator, mit dem man auch dann im Lehrsaal halt Flüge durchführen kann, anbieten, wie wir es beim Tracker einfach damals so als Goodie mitbekommen haben bei der Ausbildung. Das Ziel in Österreich ist, dass wir 3 Ebenen mit Drohnen abdecken. Das ist also einmal die Ebene der Brigade, die Ebene des Bataillons und die Ebene der Kompanie und Zugsebene drunter. Ja. Und der Tracker wäre also eine klassische Bataillonsdrohne. Die Brigadedrohne wird angegangen mit der Beschaffung und die Gefechtsdrohne, von der wir jetzt heute schwergewichtsmäßig reden, ist also dann auf der Ebene Kompanie und darunter einzusetzen. Beim Tracker stehen wir vor der Herausforderung, dass der Hersteller die Produktion eingestellt hat nach über 10 Jahren und wir einfach keine Ersatzteile mehr bekommen. Das heißt, wir haben jetzt also die Möglichkeit, den Tracker noch in den nächsten 1-2 Jahren noch zu benutzen. Aber wie es halt bei einer Drohne im Flugbetrieb ist, es kann immer wieder was kaputt werden. Das heißt, es ist jetzt schwer abzuschätzen, ob in 3 Monaten der Flugbetrieb eingestellt werden muss oder ob es vielleicht noch 1,5 Jahre geht. Fakt ist, das System ist in der Ausphasung und man muss damit rechnen, dass es in absehbarer Zeit weg ist.
Gibt es dann bald einen Flyout der ersten Drohne?
Werden wir wahrscheinlich erleben. Also wenn dann nur mehr eine fliegt, werden wir das sicher machen. Und ich schätze mal, dass in einer oder anderen Kanzlei eines Artillerieaufklärungsbataillons dann eine Tracker hängen wird, wenn wir noch eine zusammenbringen. Aber
der Flugbetrieb in der Kanzlei, oder?
Wahrscheinlich auch. Ja. Also hoffe ich doch sehr, dass deine überbleibt für mich. Ja, und was man schon auch sagen muss, ist, dass der Tracker natürlich uns wahnsinnig geholfen hat. Ja, also es war ja das Ziel damals, Erfahrungen zu sammeln, dass das dann 10 Jahre dauert, war so 2013 nicht geplant, hat sich aber dann so ergeben, okay. Trotzdem haben wir also diese Zeit natürlich genutzt und es hat uns jetzt auch bei der Planung und Durchführung dieser Ausbildung wahnsinnig geholfen. Ja. Wir haben im letzten Monat haben wir die Durchführungsbestimmungen für die Ausbildung genehmigt bekommen. Also die Ausbildungsschritte sind jetzt verbrieft und besiegelt. Wird natürlich noch Nachbesserungen geben, bis dann der Vollbetrieb startet mit der Gefechtstechnik-Drohne. Aber wir haben jetzt einmal die Eckpunkte, die Eckpfeiler eingeschlagen und bewegen uns jetzt eigentlich auf einen sehr guten Weg Richtung Einführung.
Wenn wir jetzt schon in der Reihe der Begriffserklärungen sind, was bedeutet denn genau eine Drohne auf gefechtstechnischer Ebene? Kann man das für unsere Zuhörer da ein bisschen erläutern?
Wenn ich da einen Brückenschlag zur deutschen Bundeswehr herstellen kann, ist, die deutsche Bundeswehr unterscheidet zwischen Sensor und, also Aufklärungssensor und Aufklärungsmittel. Die würden so eine Gefechtstechnikdrohne als Aufklärungsmittel definieren. Der Unterschied ist im Wesentlichen der, dass sie sagen, ein Sensor, die Daten eines Sensors müssen in einem Informationssystem weiterverarbeitet werden und weitergegeben werden oder die Weitergabe muss möglich sein. Das Aufklärungsmittel ist ähnlich eingestuft wie ein Feldstecher oder ein Fotoapparat, der halt einfach irgendwo eingesetzt wird, Informationen beschafft und die dann über Funk nach einer kurzen Auswertung weitergegeben werden. Und dort wären wir genau mit der Gefechtstechnikdrohne. Die Gefechtstechnikdrohne ist eigentlich ein Mittel für den Aufklärer oder für den Soldaten, sich rasch einen Überblick um seine Umgebung zu beschaffen, wobei dieser Blick in die Umgebung jetzt dann auch relativ unabhängig von Hindernissen ist. Mit dem Feldstecher sehe ich halt nur bis zum nächsten Baum und kann nicht durchschauen. Mit der Drohne kann ich dann schon drüber fliegen und auch dahinter schauen. Das heißt also, die Situational Awareness wird also sehr stark vergrößert. Ich habe auch natürlich die ein oder anderen Nachteile vielleicht dadurch, wenn ich die Drohne nicht richtig einsetze, dass ich halt leichter vom Gegner erkannt werden kann. Die Drohnen sind ja relativ laut, durch die Windverwirbelung, durch die Rotorgeräusche. Man kann es halt auch sich selber verraten, wenn man es nicht richtig macht. Und es gibt natürlich auch Situationen, wo die Drohne nicht eingesetzt werden kann. Das heißt, ich kann jetzt nicht mein Schwergewicht drauflegen, weil wenn dann das Wetter schlecht ist, so wie heute, und es regnet, kann ich sie halt nicht einsetzen. Ja? Weil auch wenn sie wasserdicht ist, die Drohne vielleicht, und fliegen kann, bei Regen ist die Wolkendecke oder die Nebeldecke meistens sehr niedrig. Und wenn ich dann in den entsprechenden Flughöhen fliegen möchte, bin ich halt im Nebel drin und sehe nichts.
Das heißt, die Gefechtstechnik-Drohne ist einfach gesagt der Feldstecher auf Ebene Kompanie.
Genau, der fliegende Feldstecher, sagen wir immer, so salopp.
Wer im österreichischen Bundesheer wird denn so eine Gefechtstechnik-Drohne bekommen, wenn sie eingeführt ist?
Das Ziel wäre, zwischen 100 und 200 Drohnen an die Truppe auszugeben und auf der Fliegerwerft Umlaufreserve zu halten. Das heißt, wenn eine Drohne kaputt wird, kann ich dann einfach dorthin fahren und eine austauschen. Damit wäre die ganze Instandsetzungsproblematik gelöst, weil ich kriege einfach dann eine neue, wenn was kaputt ist oder wenn was nicht funktioniert. Die Herausforderung ist jetzt aber, so viele Bediener auszubilden. Ja, man muss also vor allem im Sichtbereichsflug, wenn ich die Kamera verwenden will, einer muss ja den Luftraum beobachten, während ich die Kamera verwende und auf den Smart Controller schaue und auf die Steuerung schaue. Das heißt, ich brauche für den Betrieb von einer Drohne immer zwei Mann, die gleichwertige Ausbildung haben. Und das ist jetzt nichts, was wir uns erfunden haben, sondern das ist von der Ausdauerkontrolle auch so vorgegeben, auch zivil draußen. Ich habe einen 10-jährigen Sohn, der auch natürlich drohnenaffin ist. Logischerweise kriegt das natürlich mit, was ich im Beruf mache, beruflich mache. Und wir haben ihm jetzt letztens eine kleine Drohne gekauft, die ist also keine 10 cm groß. Und auch dort in der Verpackung war drinnen ein dickes Heftchen mit rechtlichen Bestimmungen, auch teilweise EU-Recht drinnen, wo draufsteht, zeig das deinen Eltern und lass dir das erklären. Du darfst also das Handy, das verbunden wird mit der Drohne, nur verwenden, wenn ein zweiter Erwachsener dabei ist und zuschaut und so weiter. Also das ist zivil auch ganz normal, dass es da Auflagen gibt, die den Drohnenbetrieb halt nicht wie ein Spielzeug sehr einfach machen. Und diesen Bestimmungen sind natürlich wir als Militär auch unterworfen. Dass das in einer Kriegssituation dann vielleicht anders ist, ist eine andere Geschichte. Aber wir fliegen ja Gott sei Dank hauptsächlich im Friedensbetrieb. Und wenn ich jetzt 200 Drohnen ausgebe, müsste ich einmal 400 Bediener ausbilden. Wir versuchen das so zu lösen, dass wir die Ausbildungsverantwortung bis auf die Ebene Einheit hinuntergeben. Also wir wollen in jedem Bataillon ein, zwei, vielleicht drei Drohnenlehrer haben, Fluglehrer haben, die dann dort dezentral die Ausbildung durchführen. Und damit hoffen wir, relativ schnell auf eine entsprechende Anzahl von Bedienern zu kommen. Wir wissen aber auch, wie die Personalsituation im Bundesheer ist. Und da wird das wahrscheinlich eine Herausforderung sein.
Kann man vereinfacht sagen, jede Jägerkompanie, jede Panzergrenadierkompanie, jede Aufklärungskompanie wird solche Drohnen bekommen?
Das wäre das Ziel. Ja.
Mehr als eine?
Hoffentlich. Also haben werden wir sie. Ob wir sie dann auch betreiben können, ist halt momentan noch die Frage. Aber wenn man sich ausrechnet, 200 Drohnen, da geht sich also schon fast für jeden Zug eine aus. Ja. Dann hätte in jeder Kompanie vier Stück. Das wäre dann schon eine gute Ausstattung, glaube ich.
Wir wissen ja noch nicht, welches Modell das sein wird, aber es gab ja auch schon eine Ausschreibung. Kann man da ein paar Parameter nennen? Was wird denn die neue Gefechtstechnik-Drohne können hinsichtlich Reichweite, Flughöhe, Sensorik?
Also die Anforderungen waren neben vielen Details, die Eckpunkte waren also Mindestreichweite 5 Kilometer, Mindestflugdauer 35 Minuten. Wir wollen unbedingt einen Wärmebildsensor drauf haben. Also die Drohne muss eine Wärmebildkamera haben, damit wir sie auch bei Tag besser einsetzen können, weil auch bei Tag hilft die Wärmebildkamera sehr viel, dass man in einen beschatteten Bereich hineinschauen kann oder dass man Wärmequellen einfach besser finden kann, aber eben auch in der Nacht die Drohne einsetzen kann. Sie soll nicht mehr als 5 Kilo Eigengewicht haben und soll jetzt wirklich so klein und kompakt sein, dass sie ein Soldat mitnehmen kann am Körper. Und die Anbieter, die momentan am Tisch liegen, schauen vielversprechend aus. Mehr darf ich leider nicht sagen von der Bewertungskommission her. Aber ich gehe davon aus, und das ist auch das Ziel der Vertragsabteilung, dass also da eine Entscheidung getroffen ist und wir wissen, wer es wird.
Ihnen gefällt dieser Podcast? Militäraktuell gibt es auch gedruckt. Das österreichische Militärmagazin erscheint viermal pro Jahr und berichtet über sicherheitspolitische Themen,
über das österreichische Bundesheer und über die internationale Verteidigungswirtschaft. Laufend Neuigkeiten bekommen Sie über unseren Newsletter Feldpost, auf unseren Social-Media-Kanälen und natürlich auf unserem Online-Portal. Tauchen Sie jetzt ein in unsere Welt unter militäraktuell.at.
Sie haben es zuerst schon angesprochen, die Bataillonsdrohne, die Brigadedrohne wird es auch geben. Wie kann man jetzt unseren Zuhörern erklären, was ist eine Bataillonsdrohne und eine Brigadedrohne?
Ja, also vielleicht nehmen wir die Eckdaten her. Bei einer Bataillonsdrohne reden wir dann also von Reichweiten von bis zu 25 Kilometer und einer Flugdauer von mehreren Stunden, also 2, 3, 4 Stunden in etwa. Da wollen wir eine, im Vergleich zum Trecker, eine senkrecht startende Drohne haben. Also diese Daten kann man eigentlich nicht mehr mit einem Quadcopter erreichen, sondern nur mehr mit einer Flächendrohne. Das wäre also dann aus der Modellbauspezifikation heraus ein Motorsegelflugzeug, das also auch elektrisch betrieben wird. Von den Herstellern her kann man das also sagen, dass die Bataillonsdrohnen eigentlich von allen Herstellern elektrisch betrieben werden und eben diese Eckpunkte hat, auch mit einem Wärmebildsensor, Tagsichtkamera. Und die Brigadedrohne, da reden wir dann also von Reichweiten von über 100 Kilometer und Flugdauer von 10, 12 Stunden. In der Spezifikation, der Struktplan ist also jetzt drinnen 70 Kilometer Minimalreichweite und wenn ich es richtig im Kopf habe, 8 Stunden Mindestflugdauer. Wenn man sich am Markt umschaut, ist man also da bei den möglichen Produkten halt eben in den angesprochenen 120 Kilometer Reichweite und 10 bis 12 Stunden Flugdauer. Das sind natürlich dann ganz andere Herausforderungen auch für den Bediener. Es kann also niemand 12 Stunden hinter einem Computer sitzen und einen Sensor bedienen. Wir rechnen also aus den Erfahrungen auch von anderen Armeen und von Herstellern von einer maximalen Einsatzdauer für den Bediener von 4 Stunden. Das heißt, wir brauchen dann also doppelte oder dreifache Bedienmannschaft, um die 12 Stunden abzudecken und da auch in dieser Zeit vernünftige Ergebnisse zu liefern.
Und der große Unterschied zur Gefechtstechnik-Drohne ist, dass auf Ebene Bataillon und Brigade diese Drohnen auch in ein Battle-Management-System, in ein Führungsinformationssystem eingebunden sind und Echtzeitdaten an den Brigade- oder Bataillonsstab liefern.
Genau, richtig. Also die große Herausforderung ist dort natürlich die Auswertung dieser Daten. Da wird es also auch noch strukturelle Maßnahmen geben müssen, um da entsprechende Auswertezellen zu schaffen, ja, auch personell zu besetzen. Vor allem bei der Brigadedrohne ist es also ganz fix, dass die also in einem Verbund eingebunden wird und diese ganzen Bild- und Videodaten möglichst in Echtzeit dann im Gefechtsstand aufschlagen. Bei der Bataillonsdrohne stehe ich auf dem Standpunkt, dass man noch abwarten muss, wie weit jetzt diese Battlefield-Management-Systeme, Führungsinformationssysteme ausgerollt werden. Irgendwo wird es einen Medienbruch geben, wo man von digital wieder auf analog umsteigen muss. Und je nachdem, wo dieser Medienbruch stattfindet, dort wird auch dann das Ende der Einbindungsmöglichkeiten sein. Ja. Um vielleicht da noch zusätzlich zu erklären, nicht in einem Battlefield-Management eingebunden zu sein, Battlefield-Management-System eingebunden zu sein, heißt ja nicht, dass ich mit den Daten, die ich schaffe, nichts mache. Ja, sie kommen halt nur nicht in Echtzeit irgendwo zu einem Gefechtsstand hin. Aber wir werden natürlich auch die Fotos und Videos von der Gefechtstechnik-Drohne in Nachbesprechungen, in weiteren Beurteilungen der Lage einbinden. Ja, ich habe nur keine Funkverbindung zum Bediener, dass er das gleich in Echtzeit oder zeitnah schicken kann, sondern er muss ja sowieso irgendwann zurück zum Akku laden und dann werden halt diese Daten dann auch an den Kommandanten oder an die obergeordneten Ebenen übergeben und die werden dann auch weiterverwendet natürlich, aber sie kommen halt nicht in Echtzeit und das ist der große Unterschied zur Brigadedrohne oder wahrscheinlich auch zur Bataillonsdrohne, dass dort die Daten in Echtzeit dann übertragen werden.
Ich würde gerne mit Ihnen noch für unsere Zuhörer einen kurzen Exkurs zu internationalen Konflikten machen. Sie beschäftigen sich ja schon seit über 10 Jahren mit dem Thema Drohnen. Wir haben gehört, gibt es auch eine persönliche Leidenschaft. Sie beobachten den Drohneneinsatz wahrscheinlich im Ukraine-Krieg ganz besonders genau. Was sind da so Ihre Erkenntnisse? Was hat sich da auch in den letzten 1, 2, 3 Jahren technologisch getan?
Ja, also wir haben da einen riesen Umbruch aus meiner Sicht erlebt in den letzten Jahren. Wenn man sich zurückerinnert, in Afghanistan, wo halt Drohnen von den Amerikanern in Arizona gesteuert wurden, in Rammstein gestartet sind und dann in Afghanistan irgendwelche Aufklärungsergebnisse oder auch Ziele bekämpft haben, Aufklärungsergebnisse gewonnen haben oder auch Ziele bekämpft haben. Davon sind wir oder sehen wir jetzt momentan auch im Konflikt im Jemen zum Beispiel, dass man von dem Einsatz oder von dieser Art des Einsatzes offensichtlich weggeht, ja, nachdem jetzt also die Houthi-Rebellen solche großen Drohnen abgeschossen haben oder fähig sind, solche Drohnen abzuschießen, findet da aus meiner Sicht gerade ein Umdenken statt oder wird ein Umdenken stattfinden müssen. Die nächste Stufe darunter haben wir eigentlich im Armenien-Aserbaidschan-Konflikt gesehen, wo also dann so Drohnengröße Bayraktar vom türkischen Hersteller da massiv zum Einsatz gekommen sind und aufgrund der nicht vorhandenen oder gering vorhandenen Fliegerabwehr sehr große Erfolge erzielt haben. Und in der Ukraine hat sich das Bild jetzt wieder gewandelt, wo also am Anfang auch solche großen Drohnensysteme eingesetzt wurden. Die Lebensdauer dieser Drohnensysteme hat sich dann aber auf wenige Stunden reduziert, weil halt einfach sowohl auf der ukrainischen als auch auf der russischen Seite sehr starke Fliegerabwehrkapazitäten da sind. Solche großen Drohnen halt einfach einen entsprechenden Radarquerschnitt haben, dementsprechend leicht zu erkennen sind und auch zu bekämpfen sind. Und aufgrund dieser Besonderheiten in diesem Konflikt, dass halt beide Seiten so starke Fliegerabwehrkapazitäten haben, ist natürlich der Weg immer weiter heruntergegangen, bis auf diese bekannten FPV-Drohnen, Gefechtstechnik-Drohnen, wobei hier aus meiner Sicht ein bisschen ein falsches Bild vielleicht auch beim Medienkonsumenten ankommen. Erst einmal sehen wir sowieso immer nur das, was wir sehen sollen oder was die jeweilige Seite will, dass wir sehen. Und ein Foto zu sehen oder ein Video zu sehen, wo so eine FPV-Drohne dann auf einem russischen oder ukrainischen Panzer fliegt, ist natürlich beeindruckend, wie der dann explodiert, wie dann Feuer und Flammen auftreten. Was wir aber nicht sehen, ist das ganze System dahinter. Ja, so eine FPV-Drohne hat eine Flugdauer von maximal 10, 15 Minuten. Das heißt, es ist keine Loitering Ammunition, die jetzt Stunden über dem Ziel kreist und wartet oder im Zielgebiet kreist und wartet, bis ein Ziel auftaucht, sondern ich brauche da Aufklärungsdrohnen davor, die dort Ziele aufklären. Und erst wenn ich das Ziel habe, setze ich dann halt entweder Artillerie oder solche FPV-Drohnen drauf an. Und das ist halt ganz wichtig zu beachten. Also es gibt da, das ist nur ein Teilsystem eines komplexen, größeren Systems, verschiedene andere Systeme, ja, die da zum Einsatz kommen, dass dieser Einsatz oder diese Wirkung überhaupt erzielt werden kann. Und wir befinden uns halt jetzt gerade in dem Schritt aus meiner Sicht, dass wir dieses Beobachtungssystem, dieses Aufklärungssystem aufbauen sollten. Wir haben die Artillerie, wir haben Granatwerfer, wir können also dann auch den nächsten Schritt gehen, dass wir sagen, wir können jetzt Wirkung ins Ziel bringen, gesteuert und kontrolliert und beobachtet aus der Luft. Und wenn das funktioniert, dann wäre aus meiner Sicht genau der richtige Zeitpunkt, dann weiter auf andere Wirkmittel wie Loitering Ammunition. Es gibt also da Konzepte von Gleitbomben, die von Drohnen abgeworfen werden. Es gibt auch schon Hersteller, die auf Brigadedrohnen, FPV-Drohnen draufhängen, die dann also im Zielgebiet ausgeklinkt werden und von einem Operator, der im Zielgebiet ist, eingesetzt werden. Es gibt also da, Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt.
Erinnert mich an einen Space Shuttle.
Ja, kommt so in die Richtung hin. Und da muss man halt wirklich schauen, wie man die Einführung in den richtigen Reihenfolge macht. Ja. Wenn man jetzt wirklich nur das sieht oder das beurteilt, was man wirklich sieht in den Medien, nämlich nur diese FPV-Drohnen, wir werden mit denen vermutlich wenig Erfolg haben, weil uns das ganze andere System fehlt. Und ich sehe schon bei anderen Armeen, auch in Europa, dass man jetzt versucht, diese ganzen Drohnenebenen einzuführen oder zu modernisieren oder zu verbessern, damit einmal dieser Aufklärungsschirm steht. Und wenn der Aufklärungsschirm einmal steht und stabil ist, dann kann ich diese Wirkmittel einsetzen.
Und dieser Aufklärungsschirm, von dem Sie sprechen, das hat uns ja gezeigt, auch in der Ukraine, dass der Einsatz von Drohnen zu einem gläsernen Gefechtsfeld führt. Es ist ganz schwierig, Truppen zusammenzuziehen, Schwergewichte zu bilden, weil das alles in Echtzeit sozusagen beim Gegner ankommt und es wieder zu einem Stellungskrieg kommt.
Ja, es verschieben sich da viele Dogmen, die wir bisher hatten. Ja, ich habe also jetzt vor kurzem erst gehört, dass die ukrainischen Soldaten zum Beispiel nicht mehr am Panzer schlafen. die fahren mit dem Panzer irgendwo hin und sitzen dann dort ab und schlafen 100, 200, 300 Meter vom Panzer weg, irgendwo in einem Erdloch oder gut getarnt unter einem Baum, weil halt einfach der warme, vom Fahren erhitzte Panzer leichter zu erkennen ist und zu finden ist vom Gegner, als jetzt eine Person, die irgendwo unter einer Rettungsdecke versteckt oder unter einem Tarndeckel schläft. Also da sieht man schon an dem Beispiel, dass sich da einfach Grundsätze ändern momentan, weil man sich nicht mehr so verhalten kann wie früher. Ja, man hört die Drohnen nicht, man sieht sie nicht. Die ganz kleinen Drohnen kann man auch mit den herkömmlichen Radarsystemen nicht erkennen. Und solange man jetzt nicht einen Störer oder einen Jammer eingeschalten hat, kann man sicherlich nie sicher sein, ob nicht wer zuschaut. Man sieht es ja auch bei diesen Kriegsverbrechen, die teilweise passieren, die dann gefilmt werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jetzt ein russischer Soldat hinreißen lässt, Ukrainer zu erschießen, wenn er weiß, da oben fliegt eine Drohne. Also da kriegt er nichts mit, dass das mitgefilmt wird. Und das ist halt auf der einen Seite für den Anwender ein Problem, weil er halt eine Unmenge an Zielen hat und sehr genau überlegen muss, in welcher Reihenfolge oder wo er die Schwergewichte der Bekämpfung hinsetzt. Und natürlich auch für die andere Seite eine Herausforderung, weil man halt sich heute nicht mehr sicher sein kann, sich unbemerkt am Gefechtsfeld bewegen zu können. Kräftemassierungen sind nicht mehr möglich. Man kann einen Bereitstellungsraum nicht mehr beziehen. Wenn der aufgeklärt wird, wird man sofort bekämpft, ja, bevor man noch in den Angriff gehen kann. Also man muss da, glaube ich, in den nächsten Jahren schon die eine oder andere Einsatzart und Einsatzform überdenken. Und ich glaube, dass da momentan noch niemand wirkliche Lösungen hat. Wir erkennen jetzt diese Problematiken und wir werden die nächsten Jahre nutzen müssen, um uns darauf einzustellen.
Sie haben schon die Störsender angesprochen. Wie denken Sie jetzt in der Drohnenoperatorenausbildung das Thema Drohnenabwehr mit?
Sehr, sehr intensiv. Schon bei Treckerzeiten haben wir da so sehr starken Schulterschluss zur Fliegerabwehr gesucht, um einfach auch herauszufinden, wie sehen die uns, können sie uns überhaupt sehen. Also da waren so durchaus interessante Erkenntnisse, dass wenn man bei sehr stillem Wetter, da ist der Trecker also wirklich schnürlgrad gerade ausgeflogen, wenn man da über längere Zeit im Radar Erfassungsbereich eines Tieffliegererfassungsradars geflogen sind, hat das Radar den Trecker angezeigt zum Beispiel. Ja, weil das Radar hat also natürlich kann einen Vogel auch erkennen, aufgrund der Zickzack-Flugform des Vogels, aber dann der ausgeblendet worden. Also die haben Filter eingebaut in den Radargeräten und wenn sie erkennen, dass das also was Natürliches ist, dann blenden sie das automatisch, die Software, aus. Sonst hätte ja der Bediener tausende Detektionen in der Luft. Und wenn wir jetzt mit dem Trecker immer wieder dazwischen manuell geflogen sind, ist er verschwunden oder ist er nicht angezeigt worden. Also man kann da schon auch Details herausfinden, wenn man sich also die Gegner, die eigenen anschaut, wie man seinen eigenen Einsatz besser planen kann oder verschleiern kann. Man kann da vielleicht auch den Oberst Reisner zitieren, der mal gesagt hat, Sieger wird der bleiben, der es schafft, die gegnerischen Drohnen zu stören und gleichzeitig seinen eigenen einzusetzen, weil das ist momentan, glaube ich, so das Problem, was Russland und Ukraine haben. Du kannst entweder stören oder fliegen. Weil wenn ich störe, störe ich ja meine eigenen Drohnen auch. Und der Erste, der es schafft, die gegnerischen zu stören und gleichzeitig seinen einzusetzen, der wird dann wahrscheinlich der Sieger werden dann schlussendlich in diesem Drohnenkrieg. Und genau in die Richtung geht's hin. Ja, wie störe ich den Gegner? Wie bekämpfe ich vielleicht auch den Gegner, was ungleich schwieriger ist als stören? Und kann aber trotzdem gleichzeitig meine Augen in der Luft halten, mein gläsernes Gefechtsfeld aufrechterhalten.
Mit dieser großen Perspektive, die Sie uns da gegeben haben, möchte ich auch unser Interview beenden und danke sagen für die interessanten Einblicke.
Vielen Dank. Danke.
Und ich schlage vor, wir schauen jetzt einen Stock runter. Da sitzen ja schon die neuen Drohnenoperatoren im Lehrsaal und schauen, was die dort machen.
Genau, gerne.
So, wir sind jetzt im Lehrsaal, weil es ist kein Flugwetter und ich spreche jetzt gerade mit einem Lehrgangsteilnehmer. Sie sind daher?
Amtsdirektor Ingenieur Peter Solnig.
Und warum machen Sie den Drohnenoperatorenkurs?
Wir vom Materialstab Luft sind für alle Belange in der Militärluftfahrt unter anderem auch zuständig. Und damit wir einen besseren Einblick und damit wir uns besser koordinieren können, mache ich jetzt diesen Kurs im mit der Truppe zusammen, damit ich einen besseren Einblick bekomme.
Wie kann man sich denn den Kurs vorstellen? Was lernt man da alles?
Also im Kurs wird eigentlich recht viel gefordert. Man lernt da Grundlagen über die Aerodynamik, über das Wetter, über die rechtlichen Vorschriften. Das wird meistens in einem Lehrblock abgearbeitet und natürlich darf nicht die Flugzeiten und das Lernen, das praktische Üben mit der Drohne darf nicht zu kurz kommen und deswegen gehen wir, sofern es das Wetter zulässt, haben wir jeden Tag am Vormittag bzw. Nachmittag einen Block, wo wir die Übungen praktisch üben mit der Drohne, also das Fliegen mit der Drohne.
Ja, heute regnet es, heute eben kein Flugwetter, aber wie kann man das Gefühl beschreiben, eine Drohne zu fliegen?
Also das Gefühl zu beschreiben ist ein sehr, sehr teilweise emotionales Gefühl. Also man weiß, man hat da etwas in der Luft. Es bewegt sich so, wie ich das als delegiere und wie ich das haben will. Natürlich kommt es manchmal vor, dass das Luftfahrtgerät bzw. Luftfahrzeug das nicht so macht, wie ich das haben will. Aber die Erfahrungen sind da sehr gut und schön und wir haben immer erfahrene Fluglehrer zur Seite, also es kann nichts passieren. Sobald irgendetwas nicht mehr im sicheren Bereich ist, kann der Fluglehrer eingreifen und das wieder zu einem stabilen Fluglage bringen.
Und wie geschickt, wie fingerfertig muss man da sein?
Also ich bin doch ein etwas älteres Semester und mit diesen motorischen Dingen nicht so bewandert, aber ich kann sagen, es ist für jeden erlernbar. Die jüngere Generation tut sich natürlich etwas leichter, die sind das gewohnt von diversen Computerspielen, aber ich kann sagen, es ist auch für jedes Semester möglich, diese Drohne zu bedienen.
Danke für die Einblicke. Alles Gute für die Ausbildung noch.
Danke ebenfalls. Dankeschön.
Ja, und Sie, liebe Zuhörer, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn, empfehlt ihn weiter, schaut auch auf militäraktuell.at vorbei. Da gibt es laufende Online-Berichterstattung, es gibt einen Newsletter und viermal pro Jahr unser gedrucktes Heft. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Das war Militäraktuell, der Podcast. Besuchen Sie uns auch online unter militäraktuell.at und abonnieren Sie unser gedrucktes Magazin.
Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.